Sebastian, wir haben uns heute Morgen, es ist jetzt Montag, der 10. August, 12:36 Uhr, WhatsApps hin und her geschrieben und ich habe in einer dieser WhatsApps behauptet, ich hätte einen Einstieg für diesen Podcast.
Das stimmt. Du hast keinen?
Ich wollte irgendwas, weil du ja zur Spielvereinigung Fürth wechselst und zum HC Erlangen, irgendwas mit Leihspieler Auftritt machen. Und das kam mir dann, je älter der Vormittag wurde, immer dümmer vor. Und jetzt stehen wir hier ohne Einstieg in diesen Podcast, außer dass ich dir sagen möchte, dass ich deinen Schwimmstil sehr majestätisch finde. Wir haben uns ja auch noch im Schwimmbad, im Westbad getroffen. Du schwimmst sehr schön, sehr langsam, aber sehr schön.
Majestätisch, das ist
Majestätisch, ja.
da muss ich jetzt noch lange überlegen, wie sehr beleidigend das ist.
Nein, überhaupt nicht. Das ist ernst gemeint. Ernst gemeint. Ein sehr schöner Schwimmstil. Du könntest an der Geschwindigkeit feilen, aber
Ja,
es sieht gut aus.
ich schwimme ja so
Würdevoll.
so klassisch eher. Das mit dem Kraulen hat sich mir noch nicht erschlossen, jetzt in meinen 36 Lebensjahren. Also während du halt in der Bahn neben mir oder eher zwei Bahnen neben mir immer wie ein Blitz durchs Wasser dich ackerst, ja, schwimme ich
Ackern.
halt,
Ackern ist auch gut.
wenn du das Wasser beißt und bekämpfst, schwimme ich halt majestätisch auf meiner Anfängerbahn.
Ja, es gibt da übrigens einen im Westbad der Stammgäste, den ich den Wasserbeißer nenne, weil der wirklich so ausschaut, als würde er das Wasser beißen wollen mit jedem Zug, den er macht. Aber ich befürchte, wir haben ein anderes Thema heute, den ersten FC Nürnberg. Und die nächste Abschiedsvorstellung mehr oder weniger, das müssen wir dann vielleicht irgendwann mal aufklären, warum du traurigerweise ab sofort auch nicht mehr so oft hier zu hören sein wirst, während ich traurigerweise den Menschen nach wie vor auf die Nerven gehe.
Beides echt schlecht.
Beides echt, ja, bitter, bitter für die Hörer. Wir reden über Leihspieler heute, über die neuen Trikots des ersten FC Nürnberg, die heute präsentiert worden sind. Und irgendwas wird uns schon noch dazu einfallen.
Ja, ich glaube auch. Das reicht
Okay.
doch für 7,5 Minuten, oder?
Das kriegen wir hin. Ihr hört Kadepp, den Club-Podcast von nordbayern.de. Mein Name ist Fadi Keblawi. Und auf der anderen Seite der Skype-Leitung sitzt Sebastian Gloser im Büro im Verlagshaus der Nürnberger Nachrichten und wartet darauf, dass höchstwahrscheinlich irgendwann unser Chef Thomas Scharrer diesen Podcast sprengen wird, weil der noch nicht im Büro ist und die Gewohnheit hat, erstmal alle zu begrüßen, wenn er ins Büro kommt, logischerweise. Also es wird wahrscheinlich heute einen Gastauftritt von Thomas Scharrer geben, den wir nicht rausschneiden.
Ja, das ist doch auch schon mal schön.
Okay.
Was machen wir jetzt, wenn er nicht kommt? Dann, also vor allem, was mache ich dann heute mit der Ausgabe von morgen? Das.
Vom Club haben wir eher nichts, könnte ich dir gleich mal
Ja,
sagen. Ich bin heute ein
okay.
bisschen in der Kinderbetreuung auch noch beschäftigt. Aber wir kriegen das
Ja, da
irgendwie
kommt bestimmt noch ein Leihspieler im Laufe des Tages,
hin.
bin
Ja,
mir sicher.
genau. Jetzt hören wir erstmal Thomas Korell. Und es siehst, inzwischen habe ich mir den Namen merken können. Bist du
Ja, immerhin.
stolz? Ja. Bisschen Musik und Thomas Korell und dann geht's strukturiert wie gewohnt um den ersten FC Nürnberg. Bis gleich.
Kadepp, der Club-Podcast von nordbayern.de.
Der erste FC Nürnberg hat drei neue Spieler. Ich warte auf dich, Sebastian, dass du sie.
Aha. Ach so, ich dachte, da kommt noch was.
Willst du sie nennen? Kannst du es? Oder bist du schon gedanklich so raus?
Ich bin gedanklich eigentlich schon bei meinen nächsten Aufgaben, aber vielleicht könnte ich sie auch nennen. Tom Kraus fällt mir ein,
Mhm, ja.
wo ich jetzt schon darauf warte, dass einer von euch Clubberichterstattern im Laufe der Saison irgendwann den Trainernamen und den Spielernamen schön durcheinander
Es wundert mich, dass es
würfeln.
bisher noch nicht passiert ist. Hoffe ich zumindest. Man weiß es nicht genau.
Ja, man
Man
weiß es
müsste noch
nicht
mal
genau.
nachlesen. Aber ja, das wird passieren. Sorry, jetzt schon mal.
Aus Leipzig, Christian Früchtl vom FC Bayern München fürs Tor. Und der dritte, ja, da wird es schon schwieriger bei mir. Ich habe den Namen jetzt schon 50 Mal gelesen, aber ich...
Sarpreet Singh.
Ja, ich kann
mir... Also ich weiß nicht, ob man ihn Sarpreet oder Sarpreet oder so ausspricht, aber Singh heißt er mit Nachnamen, ebenfalls vom FC Bayern München. Ein Mittelfeldspieler, relativ klein, aber vielversprechend. Und alle drei sind sogenannte Leihspieler.
Ja.
Die auf begrenzte Zeit für den ersten FC Nürnberg arbeiten werden. Findest du dieses Konstrukt Leihspieler grundsätzlich gut, Sebastian?
Nein.
Nein?
Ja.
Weil?
Ausnahmsweise mal eine klare und schnelle, präzise Antwort.
Ja.
Warum? Also es ist natürlich total nachvollziehbar, wenn man nicht so viel Geld ausgeben will, aber gleichzeitig irgendwie ein bisschen die Mannschaft durchschütteln will, dass man das dann mit Leihspielern tut. Du hast ja in der heutigen Ausgabe der Nürnberger Nachrichten auch darüber geschrieben, dass das ja schon mal recht gut funktioniert hat, phasenweise, und in der Ära Bader und auch Hecking damals.
Ich durfte endlich mal wieder über Martin Bader schreiben.
Das hat ja, Entschuldigung, Herr Bader.
Herr Bader, genau.
Ja, also da hat es ja auch funktioniert und es ist ja, glaube ich, also tatsächlich, also jetzt mal rein vom Sportlichen ist das natürlich, glaube ich, ein Zugewinn. Ich persönlich finde das Konstrukt schwierig, weil es wird immer positiv dargestellt, wird es immer als Win-Win-Win, als Triple-Win-Situation dargestellt. So der abgebende Verein leiht einen aus, der Spielpraxis bekommt, der Aufnehmende hat einen Spieler, von dem er im Prinzip nur das Gehalt zahlen muss zum Teil und keine Ablösesumme und ähnliches. Und der Spieler hat mehr Spielanteile als bei seinem eigentlichen Verein.
Ja, und wo siehst du da jetzt Nachteile für irgendeine der beteiligten Parteien?
Ich sehe es tatsächlich einfach in diesem, das Stichwort Identifikation, da weiß ich gar nicht so, ob das jetzt das große Problem ist. Also ich denke, dass der Spieler in der Zeit, in der er da ist, tatsächlich ja, um seine Karriere voranzubringen, da alles gibt, was er da so zu geben hat. Ich glaube, das ist jetzt nicht das Problem, dass der sich vielleicht nicht so identifiziert, weil er jetzt eben diesen Verein noch nicht so kennt und weil er ja weiß, er ist vielleicht in einem Jahr wieder weg oder so. Aber ich glaube, dass es halt einfach mittellangfristig halt schwierig ist. Also angenommen, der Spieler überzeugt vollkommen, dann holt ihn natürlich der abgebende Verein wieder zurück und will ihn selber behalten. Überzeugt er nicht, dann ja, geht er zurück und man kann halt wenig aufbauen. Also erstens, der Club wird in dem Fall natürlich halt mit diesen Spielern nicht reich werden sozusagen. Also man hat jetzt keinen Spieler für wenig Geld verpflichtet, bildet ihn weiter und verkauft ihn dann vielleicht irgendwann teuer, sondern er ist dann halt einfach wieder weg. Klar gibt manchmal auch Laien, die ja auf dann 2 Jahre ausgelegt sind. Und so und hat man ja auch schon immer wieder erlebt, dass dann Leihspieler sich so wohlfühlen, dass man dann am Ende doch irgendeine Lösung findet und sagt, okay, vielleicht für den FC Bayern oder für Leipzig reicht es dann doch nicht und dann bleibt er dann doch besser hier für noch eine kleine Ablösesumme oder sowas. Aber es ist doch tatsächlich dann schwierig, mittelfristig was aufzubauen. Und ich würde tatsächlich mir in dem Fall immer lieber wünschen, man würde Spieler aus dem eigenen NLZ da konsequenter einbauen. Die kann man im Zweifelsfall noch verkaufen, dann vielleicht, wenn sie für höhere Aufgaben berufen sind. Und wenn nicht, dann sind sie im besten Fall, arbeiten sie sich über 1, 2, 3 Jahre hinein in so eine Mannschaft.
Ja, das war tatsächlich, fände ich auch besser, diese Kritik an den Leihspielern. Habe ich doch eine Gegenthese, weil man kann ja schon was aufbauen. Das hat ja unter anderem der Club bewiesen. Also nach diesem Abstieg 2008 hat das ja so, war so diese erste Phase, in der dieses Leihspieler-Ding so groß im Gespräch war rund um den Club. Da ist man dann aufgestiegen in der Saison 2008, 2009 gleich wieder mit unter anderem Marcel Risse und Stefan Reinartz, die doch einiges dazu beigetragen haben zu diesem Aufstieg, vor allem Stefan Reinartz. Dann hat man sich In der nächsten Saison Havard Nordwald, Breno, Michael Tavares, Andreas Ottl und Erik-Maxim Choupo-Moting geliehen.
Ist deine Gegenthese, dass du jetzt einfach Namen aufzählst,
bis ich so weggetreten
bin, dass ich nicht mehr antworten kann?
Ja, nachdem du jetzt so lange labern durftest, dachte ich mir, das erlaube ich dir nicht nochmal. Damit gelang dann der Klassenverbleib, wie wir das ja nennen bei den Nürnberger Nachrichten. Mhm. Und dann holte man sich Jens Hegeler, Julian Schieber und Mehmet Ekici und wir haben mit denen in der Saison drauf und mit dem Trainer Dieter Hecking fast in den UEFA Cup gekommen. Also das bedeutet ja doch, man ist von einem Zweitligisten zu einem fast Europacup-Teilnehmer geworden unter Zuhilfenahme einiger Laien.
Wie ging es dann weiter?
Ja, Moment. Ist auf diesem Weg wieder etwas reicher geworden. Man hat diese Laien ja auch deshalb gemacht, weil der Club damals wieder mal finanziell nicht so gut dastand. Und ist dann auch aufgrund der TV-Gelder und Erstliga-Zugehörigkeit und so ist man etwas reicher geworden und hat sich dann in der Folge nicht mehr so viele Spieler leihen müssen, sondern konnte wieder zukaufen. Ich glaube, in den 3 Folgejahren war es immer nur noch ein Leihspieler. Unter anderem José Campaña, der jetzt ein ganz großes Ding in der spanischen ersten Liga ist. Ja, und dann ist man irgendwann abgestiegen.
Das hast du jetzt lange dran
gearbeitet. Aber eben dann ohne Leihspieler. Also da hatte man dann man hat sich dann halt eine Mannschaft zusammen kaufen können und wenn man sich die so anschaut, also Campaña war auch der Leihspieler in dieser Abstiegssaison unter den Trainern Wiesinger, Reutershahn und Gert-Jan Verbeek. Herr Wiesinger, Herr Reutershahn und Gert-Jan Verbeek. Und da waren ja dann eigentlich so Transfers dabei, wo man sich dachte, ja super, die Mannschaft hat auf keinen Fall was mit dem Abstieg zu tun. Also ich finde, der Abstieg kam ja doch einigermaßen überraschend und unglücklich. Und ja, viel gelabert, einziges Ding. Man kann auch mit Leihspielern etwas aufbauen und deshalb finde ich dieses System nicht so schlecht.
Ja, okay. Also ein Punkt an dich, was jetzt den Abstieg dann damals angeht, das ist natürlich tatsächlich, man kann jetzt wahrscheinlich da nicht irgendwie jetzt das klar 1:1 ableiten, da muss man dann immer nochmal jeweils die Saison anschauen und wenn du sagst, da hat man wieder Geld gehabt, einen Spieler zu kaufen, dann
vielleicht. Und das nächste Problem ist ja beim ersten FC Nürnberg, wenn du dir einen kaufst, nennen wir ihn mal Robin Hack. Mhm. Und der spielt dann zufällig eine grandiose Saison, dann ist es ja vollkommen wurscht, ob der noch 3 Jahre Vertrag beim ersten FC Nürnberg hat oder halt ausgeliehen ist, weil weg ist er dann auch.
Ja, weg ist er dann auch, aber halt dann für im Zweifelsfall mehr Geld als für das Geld, das er kam. Also das ist natürlich, da ist, finde ich, der Unterschied. Und völlig richtig, ist finde ich, ein interessanter Punkt, den du da recherchiert hast aus der ersten
Hacking. Hast du das recherchiert jetzt in Anführungszeichen gesagt?
Ja, sorry, habe ich vergessen.
Ah, Ich habe auch noch ein paar Leihspieler weggelassen, die einfach keine Rolle gespielt haben, wie Nassim Ben Khalifa hieß der, glaube ich.
Oh. Ja, allein schon, dass du mir Mehmet Ekici mal wieder in Gedächtnis gerufen hast und Jens Hegeler, hatte ich auch völlig irgendwie vergessen.
Also, großartige Fußballspieler.
Hegeler, der alle quasi auf dem Filzler herschwanzen
konnte. Und dann noch die Packing-Rate irgendwann erfunden hat.
Exakt. Und wahrscheinlich jetzt reich ist, weil er die Packing-Rate, über die jetzt aber auch seit Mehmet Scholl und der WM 2014, glaube ich, auch keiner mehr gesprochen hat.
Das stimmt.
Was macht die Packing-Rate und was macht Jens Hegeler? Das wird die Aufgabe für dich sein, in der kurzen Sommerpause des Podcasts zu sein. Recherchieren, ohne Anführungszeichen, weil du hast in deinem heutigen Artikel, glaube ich, 3 Zitate von Martin Bader aus der Zeit von damals auch integriert in deinen Text. Also ich finde, so 1-2 alte Zitate, die jetzt nicht irgendwie erst 2 Wochen alt sind, das nenne ich schon Recherche dann.
Ja, okay.
Also für unsere Verhältnisse halt.
Ja.
Ich erwidere nochmal, also ja, ich sehe das, man kann da was aufbauen, man kann über die Jahre besser werden, weil man Geld einspart, hat und das dann vielleicht dann wieder anders investieren kann. Ich würde sagen, es macht dann Sinn und geht dann auf, wenn ich quasi schaffe, der Mannschaft eine Struktur zu geben und Spieler über Jahre da zu halten und die quasi den Kern der Mannschaft bilden. Und diese Leihspieler sind dann eher sozusagen Ergänzungen dazu, was jetzt nicht heißt, dass sie Ergänzungen auf der Bank sind und dann mal kommen, sondern dass sie eben vielleicht Rollen einnehmen, die man dann doch schneller auch wieder ersetzen kann oder man halt in dieser Zeit quasi im Verein so Leute herantrainiert und sie sich heranarbeiten, dass sie dann, wenn der Leihspieler wieder weg ist, dann geht. Also ich denke jetzt vielleicht immer so ein bisschen klassisch an, da werde ich jetzt natürlich wieder mich Florian Zenger oder wer auch immer dann bloßstellen, aber für mich wäre jetzt zum Beispiel
Du stellst dich von selbst einfach.
Also zum Beispiel der Flügelstürmer sozusagen, das wäre jetzt für mich ein Spieler, wo ich das Gefühl hätte, der ist jetzt im System nicht so relevant, dass man ihn dann nicht irgendwie etwas einfacher ersetzen kann als zum Beispiel einen Innenverteidiger oder den zentralen Mittelfeldspieler, wo ich sagen würde, also wenn der das ganze System da leitet, dann wird es schwer, den zu ersetzen sozusagen. Also wenn es so Spieler sind, die so ein bisschen so kleine Lücken füllen irgendwie, dann finde ich es ganz gut. Aber wenn es so zentrale Positionen sind, dann finde ich es schwierig. Und zum Beispiel ist jetzt hier eine...
Dann ist es ja super, dass der erste FC Nürnberg jetzt einen Torwart sich ausgeliehen hat, einen defensiven Mittelfeldspieler. Okay.
Ja, und einen offensiven Mittelfeldspieler. Ja. Genau.
Also das heißt, der Line ist okay, aber so Line, wie es der Sportvorstand Dieter Hecking gerade gemacht hat.
Ich habe vollstes Vertrauen in ihn. Ich glaube, das ist jetzt schon doch spürbar, dass alle da so eine Ruhe gerade weg haben und ein Vertrauen, dass das irgendwie Dieter Hecking jetzt da schon alles richten wird. Ich glaube, das kann total funktionieren, aber ich fände es tatsächlich schwierig, zum Beispiel jetzt auch gerade, weil wir die Torwartposition ansprechen.
Ja.
Mit Christian Früchtl, man hatte ja mit Christian Mantegna einen, dem er jetzt wirklich einen sehr, sehr langen Vertrag gegeben hat.
4 Jahre hat er noch.
Ja, exakt. Und also gefühlt diese 5 insgesamt, diese sozusagen waren gefühlt für mich der längste Vertrag, den ich überhaupt jemals bei einem Spieler irgendwie so erlebt habe. Also wenn er jetzt nicht gerade, keine Ahnung, Barcelona irgendwie entbinden wollte oder so.
Man müsste mal kurz gucken, ob da irgendjemand von uns das Wort Rentenvertrag benutzt hat, als er darüber...
Ja, warte, werde ich parallel...
Ich mache schon.
Okay, du bist ja der Archivbeauftragte.
Ja. Mach du weiter mit den Torhütern.
Ja, also es ist zum Beispiel, wenn man jetzt da Konkurrenzkampf entwickeln will, kann man natürlich tun, für eine Zeit lang, aber was, also erstens, wenn ich einem Torwart so lange Verträge gegeben habe, dann sehe ich den doch eigentlich auch als eine der Stützen des Vereins und der Mannschaft. Und in dem Fall nicht nur einer, der da sportlich was bringen soll, sondern der vielleicht auch ein Lautsprecher ist, der, was weiß ich, im Mannschaftsrat ist, der da irgendwie vorangeht, der Bundesliga-Erfahrung hat. Dann will ich doch den eigentlich nicht unbedingt jetzt irgendwie durch einen Leihspieler verdrängen lassen. Und selbst wenn es dem Leihspieler gelingen sollte, sich, was weiß ich, im Laufe der Rückrunde plötzlich durchzusetzen, dann denkt sich doch Christian Mantegna, naja gut, soll er seine 4, 5 Spiele machen. In der Sommerpause ist er weg und dann stehe ich wieder da. Also das finde ich tatsächlich schwierig. Ich kann es mir so im Angriffsspiel ganz gut vorstellen, dass man da ein bisschen im Sturm ein bisschen so Konkurrenzkampf reinbringt. Beim Torwart sagt man ja auch immer noch mehr, da geht es viel um Vertrauen und Selbstvertrauen irgendwie. Man da im Angriff vielleicht ein bisschen mehr durchtauscht, das sehe ich irgendwie. Aber bei gerade so diesen zentralen Positionen in den Verteidigungen und sonst was, irgendwie...
Komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Es ist tatsächlich seit dem 28. Dezember 2015 im Sportteil der Nürnberger Nachrichten das Wort Rentenvertrag nicht mehr aufgetaucht, was ziemlich cool ist. Der Letzte, der es geschrieben hat, war...
Also ich berichte über keine Sportarten, wo Menschen Rentenverträge kriegen. Oder war ich es doch?
Nein, du warst es nicht. Nein,
ich tippe jetzt auf... Das macht mich natürlich unbeliebt, aber auf dich.
Nein, es war tatsächlich Sebastian Böhm.
Oh, Grüße.
Ja, Grüße. In einem Einwurf, alles wird gut, hieß er. Und es ging um die Ice Tigers und um Patrick Butsas. Und der hatte hatte von Martin Jiranek einen Rentenvertrag bekommen.
Jetzt spielt er seit 2 Jahren in Düsseldorf.
Ja. Sehr schön. Grüße nochmal an Sebastian Böhm. Nichts bleibt unentdeckt.
Irgendwann kommt alles ans Licht. Warte, wenn du schon beim Archiv bist, ich würde gerne wissen, wie oft schreiben wir im Jahr in eine Überschrift, alles wird gut? Das würde mich, wobei das wahrscheinlich schwierig jetzt im Archiv zu gucken ist, weil ja, diese Wörter so 1000 Mal vorkommen. Aber das tatsächlich würde ich mich auch vielleicht eine Langzeitrecherche mich interessieren.
Das ist eher eine Langzeitrecherche, merke ich gerade, weil da tatsächlich 5000 Ergebnisse aufklopfen. Und das, Findest du denn, dass Christian Matenja eine so gute Saison gespielt hat, dass es sich verbietet, über ihn nachzudenken, über das Erschaffen einer Konkurrenzsituation nachzudenken?
Auch wieder eine klare und schnelle Antwort: Nein.
Ja.
Aber ich finde, der Konkurrenzkampf und Druck müsste in dem Fall ausgeübt werden durch das Torhüterpersonal, das fest angestellt ist beim
ersten FC Nürnberg. Zum Glück hast du Torhüterpersonal gesagt. Ich habe eine E-Mail bekommen, die.
Also, wenn sich Valentini durchsetzt, dann steht halt eben Valentini im Tor, aber. Herr Valentini. Ja. Aber also ganz im Ernst, man hat ja da noch welche und man hat auch noch aus dem NLZ auch da wieder noch Kandidaten, die ja auch schon ran mussten in der letzten Saison. Also wenn, dann finde ich, dann sollten, wo man dann weiß, wenn sich derjenige durchsetzt, dann ist es einer, der theoretisch auch die Saison danach dann dastehen kann. Also dann, Sind die Leihspieler, habe ich das verpasst, sind die Leihspieler alle für diese eine Saison ausgeliehen oder ist sogar eine
optionale? Nee, Früchtl und Kraus für 2 Jahre, wenn ich das richtig mitbekomme. Okay. Der erste FC Nürnberg veröffentlicht ja, warum auch immer, mal wieder keine Vertragslaufzeiten. Was hast du gesagt? Torwartpersonal. Wir haben eine E-Mail bekommen von einem regelmäßigen E-Mail-Schreiber. Überschrieben war die mit vom Sprachgebrauch. Da habe ich einen riesen Schreck bekommen, weil ich dachte, es gibt wieder einen mega Anschiss. Es störte ihn aber nur, dass in einem der letzten Podcasts immer wieder, also er lobt uns dafür, dass wir uns bemühen, Kriegs- und Militärmetaphern auszulassen.
Mhm, aber da waren letzte Folge aber einige dabei.
Ja, und dann war das wahrscheinlich auch der, in dem vom Spielermaterial mehrfach gesprochen wurde. Ich kann mich ehrlich gesagt nicht dran erinnern, aber.
Da tippe ich sehr auf den letzten Podcast, in dem ich nicht Gast war.
Okay, dann waren es entweder der Stefan Jablonka oder der Florian Zenger, die das versaut haben.
Danke. Jablonka hat zum Abschied nochmal alles rausgeholt aus seinem Military Slang, was er so zu bieten hatte. Grüße.
Von Jablonka lernen heißt, egal. Okay, also du hättest, du bist der Meinung, man hätte den Konkurrenzkampf im Tor dann eher Willert überlassen sollen oder Wendlinger, Luxe ja wahrscheinlich eher nicht.
Ja, das ist halt der Punkt, dass man jetzt blöderweise die letzte Saison nicht bewiesen hat, dass die alle dafür fähig sind, diesen Konkurrenzkampf zu entfachen. Also insofern natürlich wieder auch vielleicht ein logischer Schritt, da noch jemanden anders zu holen. Aber es ist halt tatsächlich, also man könnte jetzt auch sagen, aus der Erfahrung der letzten Saison, Torhüter kann man nicht genügend haben. Insofern, das passt schon. 4, 5, 6 wären auch recht. Aber ja, ich finde ja zum Beispiel auch, da haben wir ja auch eine Weile schon drüber geredet, klar, der 1. FC Nürnberg ist kein Ausbildungsverein und wird es in der Form nie sein. Aber wenn ich
sag das nicht.
Ja, gut, stimmt. Man sollte niemals und so weiter. Ja. Aber wenn ich ein NLZ habe und ich habe da auch zum Beispiel Torhüter, die jetzt eben in der U21 spielen oder dann auch eins drunter, man muss denen ja auch irgendwie eine Perspektive bieten. Die ist natürlich, das wissen wir auch, oft nicht im eigenen Verein, sondern es ist dann eine Ausbildung. Vielleicht geht derjenige dann
Kreisliga.
Naja, im besten Fall vielleicht nicht in die Kreisliga, sondern dass er irgendwie erst einmal, dritte Liga, wie auch immer, anfängt und vielleicht wird er irgendwann dann wieder einer von den ersten FC Nürnberg. Aber nichtsdestotrotz, im Idealfall bietet man doch wenigstens irgendwie ein bisschen die Perspektive, dass ich als U21-Torhüter vielleicht der Vierte bin und im besten Fall als Dritter aufrück. Und wenn sich dann, was weiß ich, der Stammtorhüter verletzt und der Zweite hat auch noch einen eingerissenen Fingernagel, dann spiele eben mal ich. Und jetzt ist es doch so, dass die U21-Kollegen doch da wissen, dass dann noch mehr passieren muss als in der Vorsaison, dass sie mal rankommen.
Also man hat nicht nur Martinia einen mitgegeben, sondern Jonas Wendlinger und Benedikt Willert. Gleich ja, noch dazu.
Und Enrico Valentini und allen, die sich auf diese Position im Tor bewerben.
Ich will es nicht schlecht finden. Ich habe mir vorgenommen, jetzt mal Pause zu machen vom Schlechtfinden, zumindest bis die Saison beginnt. Deshalb bin ich mal gespannt, ob dieser Früchtel wirklich so gut ist, dieser Herr Früchtel. Ja. Dass er es mal schafft. Herr Früchtel klingt irgendwie auch bescheuert. Ob er so gut ist, dass er es mal schafft, Manuel Neuer dann aus dem Bayern-Tor zu vertreiben, wenn er da zurückkommt, gestellt nach 2 Jahren am Pfalzener Weiher.
Ja, und nachdem Herr Nübel weinend das Weite gesucht hat.
Zurück zu Schalke 04 wechselt.
Ich glaube, das ist ausgeschlossen.
Bejubelt von der Nordkurve. Ja. Wen hatten wir noch im Mittelfeld? Tom Kraus.
Ja.
So wird es behauptet, dynamischer, defensiver Mittelfeldspieler, der auch in der Dreierkette spielen kann, die ja auch ein taktisches Mittel sein soll in der kommenden Saison, wobei das...
Ja, da habe ich mich sehr gefreut, als ich das gelesen habe.
Ja, seit wann wird es jetzt immer vor der Saison eigentlich behauptet, dass man natürlich auch plant, die Dreierkette einzuüben und dann zerschellt das Ganze einfach an Georg Markreiter, sich weigert, auch nur drüber nachzudenken, was diese Dreierkette...
Ich habe mich auch sehr amüsiert, als die neuen Ideen von Robert Klaus vorgestellt wurden. Und dann, man will jetzt früher draufgehen sozusagen, man will schneller beim Tor sein und man will vielleicht auch mal mit Dreierkette spielen. Und ich dachte das kommt mir irgendwie bekannt vor, lass mich überlegen. das habe ich in der letzten Saison für Robert gehört.
Da gab es doch so eine PowerPoint-Präsentation. Ja. Das wäre natürlich cool, wenn... Robert Klaus auch so eine PowerPoint-Präsentation hätte. Das google ich jetzt nicht, aber er macht nichts, macht nicht den Eindruck. Er macht tatsächlich auf mich einen super, super Eindruck. Also ich habe ihn jetzt kennengelernt in seiner Vorstellungs-PK, wo er eine Frage von mir ignoriert hat, nämlich die, wie viel Einfluss Red Bull auf seinen Werdegang hatte oder wie viel er Red Bull zu verdanken hat. Es gab dann nochmal eine nicht öffentliche Presserunde und da habe ich die Frage nochmal gestellt. Er hat mir glaubhaft versichert, dass er die Red Bull-Frage nicht ignoriert hat, sondern einfach nur überhört, vergessen, was auch immer. ich habe tatsächlich noch eine andere Frage dazu gestellt, deshalb konnte das schon passieren. Und Red Bull hat alles mit seiner Karriere zu tun. Also er ist diesem Getränkekonzern sehr, sehr dankbar für die Möglichkeiten, die sich ihm aufgetan haben, was in dem Fall auch okay ist, wenn du irgendwo in der sächsischen Provinz Fußball spielst und dann kommt dieses Ungeheuer Red Bull
Raumschiff.
Und plötzlich siehst du, könnte sein, dass ich in dem Ding Karriere mache und dorthin komme, wo ich es mir sonst nicht hätte vorstellen können, nämlich als Cheftrainer zum 1. FC Nürnberg.
Ja, dann. Ich habe ja wirklich, also das würde uns jetzt zwar die Chance nehmen, dass Red Bull unseren Podcast hier demnächst sponsert, weil wir einen Sponsoren suchen, aber...
Würden wir uns von Red Bull sponsern lassen?
Natürlich nicht, aber...
Wir müssen uns ja dann wahrscheinlich, dann dürften wir nicht mehr KDEP heißen, sondern wir würden halt Red Bull Podcast heißen oder sowas. Oder Rasenball Podcast.
Ich bin für Red Bull Depp.
Red Bull Depp, das ist ziemlich gut, ja. Aber nimm uns die Chance.
Ja, ich habe in meinem Leben wirklich noch keinen einzigen Schluck Red Bull getrunken. Also auch nicht in der Zeit, als es darum ging, noch irgendwie die Nacht etwas zu verlängern und durchzustehen.
Echt? Als ich noch sehr viel kleiner war, doch durchaus manchmal war das, wurde Red Bull gerade so hier ein bisschen berühmt und da habe ich es tatsächlich ein paar Mal probiert und später dann noch manchmal mit Wodka gemischt. Ist jetzt aber auch schon
Zwei Stunden her,
genau. Ja, okay. 20 Jahre ungefähr. Du wolltest uns die Chance nehmen auf Red Bull.
Ich wollte einfach nur sagen, dass ich noch nie einen Schluck davon getrunken habe und das wäre jetzt dann quasi der Closer gewesen, um Red Bull auf uns aufmerksam zu machen. Also ich habe wirklich keinen Cent zu diesem Imperium beigetragen. Ich bin unschuldig.
Herzlichen Glückwunsch.
Clubfans.
Und das war es jetzt, was du sagen wolltest, oder?
Das war das, was ich zu Red Bull sagen wollte. Zum Thema Trainer, ich habe ihn ja noch nicht kennengelernt und ich wünsche ihm alles Gute. Ich bin auch überzeugt, dass es gut werden kann. Aber ich habe tatsächlich, als ich diese Ideen gehört habe, dachte ich mir, das kannte ich jetzt alles von Beginn der vergangenen Saison.
Aber vielleicht ist er einer, der es umsetzen kann.
Das stimmt, ja. Also vielleicht hat er den Vorteil zu Damir Kanadi, dass er mehr als die PowerPoint-Präsentation nach Nürnberg mitbringt.
Damir Kanadi hat sich jetzt gerade nochmal zu Wort gemeldet. Ich glaube, in der Bild-Zeitung, ich habe es nicht gelesen. Nur so ein, zwei
Zitate. Er hat wieder Arbeit.
Er hat wieder Arbeit, wieder in Athen, ja. Und er hat sich ein bisschen auch über den Club beschwert, dass er gleich am Anfang gemerkt hat, die Mannschaft zöge nicht so richtig mit, dass er nicht bei jeder Spielerverpflichtung, er hat eigentlich gesagt, dass er nichts dafür kann, dass das so.
Naja, du hattest wahrscheinlich recht.
Ja,
also Dreierkette wird es nicht geben, da wird Georg
Margrethe. Da legen wir uns fest, ja, genau. Ja. Man wird den ersten FC Nürnberg allenfalls in zwei Spielen und da auch nicht über die volle Länge in einer Dreierkette sehen. Das ist unsere Saisonwette.
Ja. Wer dagegen wetten will.
Falls es nicht so kommt, spenden wir an irgendwas einen geringen Eurobetrag. An die Dingsbums, Seebrücke.
Ja. Exakt. Eine gute Aufnahme sozusagen. Ja. Ich merke gerade, dass mein Handy-Akku bald leer ist. Wir müssen jetzt noch schnell über das Trikot reden und dann zum
Ende. Okay, ja. Das passt mir auch ganz gut. Geht schon wieder ewig, ohne dass wir irgendwas Substanzielles.
Ja, immerhin haben wir mal eine Diskussion geführt, wo wir beide konträrer Meinung waren. Oft war das ja eher so, sehe ich auch.
Stimmt. Ja, sobald wir nicht mehr auf irgendjemanden schimpfen können, haben wir plötzlich wieder unterschiedliche Meinungen. Ja, gut. Tom Kraus, defensiver Mittelfeldspieler, so wie es sich anhört, war letzte Saison nicht beim Club. Also von was seine Fähigkeiten betrifft, seine Anlagen am ehesten noch war das dann, glaube ich, immer Fabian Nürnberger, wenn der auf dieser Position gespielt hat. Also finde ich einen okayen Transfer. Und ja, Sabri Zink, ein Neuseeländer. Da kann ich ehrlich gesagt noch nicht ganz okay Drittliga Statistiken letzte Saison.
Ja, also das ist ja auch, ich weiß nicht, wo es erwähnt wurde, aber Red Bull hat ja auch gesagt, okay, für das, was sie, oder ich glaube, Florian Zenger hat letzte Folge sozusagen ein bisschen erklärt, dass
das Red Bull ja auch nicht... Red Bull und Florian Zenger ist eins.
Dass er gesagt hat, Red Bull ist da auch nicht zufrieden mit dem, was quasi sozusagen aus dem Unterbau dann hochkommt. Ja. Und beim FC Bayern gibt es wahrscheinlich, wenn man das alles so durchgeht, auch dann halt bessere Jahrgänge oder punktuell einfach Spieler, die sich da, die perfekt ihren Weg gegangen sind und dann eben auch beim FC Bayern ihn gegangen sind oder vielleicht beim anderen Bundesliga-Club. Aber natürlich gibt es auch diverse Spieler, die man auch, was weiß ich, vom FC Bayern gesehen hat, U21, die, als sie zum Beispiel in Nürnberg gespielt haben, man dachte sich, Wahnsinn, was die da hinzaubern ausfällt und dann hat man aber auch nie wieder was von ihnen gehört. Also der Sprung
scheint. Herzlich willkommen, Sabri Zing. Ja.
Nein, ich glaube, er macht jetzt den richtigen Schritt. Er versucht es nicht beim FC Bayern, sondern er wird jetzt hier erstmal ein berühmter Zweitligaspieler. Und
hier dann, durchgeschüttelt.
Und dann geht es weiter bei
Heidenheim.
Schön, du übernimmst jetzt das mit dem
Beleidigen. Er sagt dann, zum Abschied sagt er, wenn ich um Platz 7 in der zweiten Liga hätte mitspielen wollen, hätte ich auch in Nürnberg bleiben können und wechseln nach Heidenheim. Die Trikots, es gibt neue Trikots. Ich habe Florian Zenger tatsächlich, weil wir gerade schon bei ihm sind, hat, während ich noch im Schwimmbad lag, mich darauf aufmerksam gemacht und schreibt als erste WhatsApp, also die Trikots sind echt das Schlimmste, was Umbro bisher rausgebracht hat. Dann schrieb ich ihn zurück, bitte in einem Fremdwort beschreiben, gleiches Podcast, weil er ja unser Fremdwortautomat ist. Und dann... Und ich google die Fremdwörter inzwischen gar nicht mehr, sollen die Menschen selbst machen. Im ersten Moment hätte er gesagt insuffizient, aber wahrscheinlich
ist es... Das hatten wir doch schon mal.
Insuffizient hatten wir schon mal? Aber wahrscheinlich kennt er halt auch nur 10 Fremdwörter. Und
der verteilter,
clever. Wahrscheinlich ist es wegen der nicht gleich großen Streifen, home und in Klammern und komischen Kragen, away in Klammern, einfach nur disruptiv gedacht. Würdest du dich dieser Meinung anschließen? Also, das Heimtrikot, mit dem fangen wir mal an. Ich habe es gerade vor mir auf dem Bildschirm. Es schaut aus wie das Shirt, das die Nordkurve verteilt hat nach dem Abstieg letztes Jahr, Mission Wiederaufstieg. Mhm. An das ist es ein bisschen angelehnt.
Also, dass ich jetzt hier auch noch eine Meinung zum Trikot haben muss.
Du bist doch unser Popkulturbeauftragter. Und es gab ein Trikot in der Saison 81, 82 oder so. Das sah auch relativ so 81, 82, also diese Pokalfinalsaison und Bundesliga-Klassenerhalt, da hatten sie auch so ein ähnlich gestreiftes Trikot.
Also ich finde es erstaunlich bei den geringen Mitteln, die man beim Trikotdesignen hat. Also sprich, da sind das Vereinswappen, der Hauptsponsor und der Logo des Herstellers gesetzt. Und dann hat man ja nicht allzu viele Möglichkeiten, außer man geht mal so in die Elf-Freunde-Rubrik, wo diese ganzen bunten Tapeten aus irgendwelchen fernen Ländern zusammengestellt werden, die da auch als Trikots durch die Gegend laufen. Also man hat entweder die Möglichkeit, ein paar Streifen, ein paar Formen zu machen, großflächig irgendwas. Und ich finde es immer wieder erstaunlich, wie man aus diesen wenigen Mitteln dann doch oft so, naja, so okay bis gar nicht vielleicht so okay Trikots gestaltet. Also ich denke mir immer, wenn ich das auf dem Reißbrett hätte oder ich hätte jetzt so ein Programm, wo ich das so anklicken kann, okay, Streifen hier, Streifen da flächig, dann denke ich mir immer, ich würde...
Modedesigner zerstörst, weil du so tust, als wärst du halt hier mal ein Streifen, da ein Streifen.
Ja, natürlich nicht. Ich weiß, wie viel da drin steckt wahrscheinlich, aber ich denke mir immer, Mensch, also ich sage ja nicht, dass da jetzt, also wenn wir das Home-Trikot nehmen, da ist oben schwarz und dann diese zwei schwarzen Streifen auf rotem Grund. Und mehr ist jetzt erstmal von den Farben nicht da. So, ich sehe jetzt die Details jetzt hier gerade nicht, aber
Ich finde es gut. Ja, das ist vor der Saison. Es ist tatsächlich so, auch das hat mir Florian Zenger geschrieben und ich habe es überprüft auf den Bildern, die man schon sehen kann. Getragen schaut das okay aus. Okay,
Ich finde gar nicht das Asymmetrische, das stört mich gar nicht. Das finde ich eigentlich ganz cool. Aber ich hätte entweder die Streifen dann unten noch dünner gemacht. Wahnsinn, dass wir da jetzt wirklich ernsthaft drüber diskutieren. Das ist ja herrlich, ey.
Über was wir hier schon alles ernsthaft diskutiert haben.
Ja, okay, das stimmt auch wieder.
Deshalb, lasst uns noch zum Auswärtstrikot kommen. Das ist nämlich einfach weiß. Kann man sich daran irgendwie stören?
Ja, auch immer.
Ich finde ja weiße Trikots beim 1. FC Nürnberg immer super.
Ja, man hisst gleich die weiße Flagge schon vor Spielbeginn.
Ja. Es gab diesen Fall. Ein Ausflug in die Militärsprache? Die weiße,
absolut. Danke. Aber eine eher friedliche Variante der Militärsprache. Ja. Ich fand diesen Fanentwurf mit der Silhouette Nürnbergs unten auf dem Away-Trikot sah ganz nett aus.
Der kam wahrscheinlich zu spät, um irgendeinen bei Umbro noch vor der Produktion aufzufallen.
Oder da hat jemand gedacht, warum ist da der Berliner Fernsehturm drauf? Verstehe ich nicht. Nee, machen wir nicht. Ich fand ja tatsächlich, dieses Christkindlesmarkt-Sondertrikot
fand ich super. Das war einige Berühmtheit. Was ist aus dem eigentlich geworden? Das würde mich mal interessieren.
Leider.
Wo die Kartons lagern.
Ja, Ich würd eins nehmen. Ich fand es tatsächlich irgendwie witzig.
Wir haben tatsächlich einem Freund, unserem Freund Jörg, eins zum Geburtstag geschenkt. Ich habe ihn seitdem nie in diesem Trikot gesehen.
Aber ich finde es cool. Also wenn man das trägt, dann ist man halt echt ein unverwüstbarer Anhänger dieses Vereins. Ja, weiß ist natürlich voll okay, aber irgendwie, ja. Ich finde das mit dem Kragen, und das ist ja nicht nur der Kragen, sondern das wird ja fortgeführt an den Ärmeln.
Ja.
Das finde ich auch ganz okay. Also das finde ich ganz nett.
So. Okay, also der Club schaut einigermaßen gut aus in der neuen Saison. In seiner Aufstiegssaison, ja, das legen wir auch noch fest. Der 1. FC Nürnberg wird direkt aufsteigen.
Ja.
Ja.
Nein, Relegation. Das würde irgendwie zu direkt. Dieter Hecking passen.
Direkt. Das funktioniert direkt. Dieter Hecking ist ja nicht mehr Trainer, falls du das noch nicht mitbekommen hast. Deshalb geht es direkt in die erste Liga.
Meinst du, er wird noch Trainer in der Saison, dass er nach dem achten Spieltag dann sagt, okay.
Ich glaube immer noch, dass irgendwann Benjamin Schmiedes Sport. Okay, jetzt hören wir dann auf. Willst du noch erklären, warum du heute hier...
Warte, eins noch. Geht es rein von der Satzung her? Kann der Sportvorstand Trainer sein, wenn man das Gefühl hat, der Trainer müsste gehen im Herbst? Weil es mal wieder nicht so lief.
Fragst du mich sowas, woher soll ich wissen, was die Satzung des ersten... Aber geht natürlich. Warum soll ein Sportvorstand kein Trainer sein können?
Ja, weil er muss ja Sportvorstand sein und einen Trainer suchen. Kann er das dann in Personalunion? Er kann alles, okay.
Ja, ja. Wenn, dann wird die Satzung gebeugt. Da müsste man mal unseren Maulwurf im Aufsichts... Naja.
Ja. Schön war es. Ja, schön war es. Ich wechsle jetzt den Podcast.
Mhm. Welchen machst du?
Ich glaube, ich wechsle in den Vierter Flachpass über die Stadtgrenze.
Geht das so einfach? Kannst du das alles abstreifen, was du hier bei Kadepp, was Kadepp aus dir gemacht hat, und dann zack, nächste Woche neues Aufnahmestudio, neue Menschen und die gleichen alten Gags?
Ja, das wird sich zeigen. Ich vermute, es werden die gleichen alten Gags. Nur mit wem anders. Und ich gönne mir auch noch eine kleine Pause, eine Besinnungspause, und um diesen Kadepp-Podcast abzuschütteln. Und dann komm ich mit dem Kollegen Florian Jennemann höchstwahrscheinlich, und vielleicht am Anfang ja auch noch Michael Fischer, eine Einladung von dieser Stelle aus, zu Beginn der neuen
Michael Saison. Michael Fischer Kadepp bis zur 40. Minute anhören.
Ja, unwahrscheinlich, das stimmt. Ich werde wechseln und werde mich, oder tue es ja bereits ab sofort, um die Spielvereinigung Greuther Fürth kümmern und deren Weg durch die zweite Liga kommende Saison begleiten.
Jetzt gemeine Frage, wie endet die Saison für die Spielvereinigung Fürth?
Nachdem jetzt wahrscheinlich die Verantwortlichen der Spielvereinigung Greuther Fürth auf keinen Fall diesen Podcast hier bis zum Ende hören, und wahrscheinlich auch keiner der Anhänger. Sagen wir mal so, es ist eine finanziell schwierige Zeit. Man muss wahrscheinlich noch in der Vorbereitung ein oder zwei Spieler loswerden für ein nicht ganz kleines Taschengeld. Also wird man eher ein, zwei der besseren Spieler verkaufen müssen. Und dann ist es tatsächlich auf dem Papier, jetzt keine Zweitligaspitzenmannschaft. Wo das dann endet, weiß man nicht. Erfahrungsgemäß endet es ja, wie wir nach den letzten Jahren wissen, gar nicht so selten vor vielen Vereinen, die mehr Geld zur Verfügung haben in dieser zweiten Liga. Wir nennen keine Namen. Schauen wir mal, wo das endet. Der Trainer hat es ja auch schon gesagt, es könnte eine schwierige Saison werden.
Ich habe dir jetzt seit ungefähr 30 Sekunden nicht mehr zugehört, weil bei mir vorm Fenster gerade die Altglascontainer geleert werden, was hoffentlich zu hören ist. Der Chef ist überhaupt nicht aufgetaucht, oder? Kam der mal
wo ist er? Vielleicht habe ich aber auch dadurch, dass ich alle Türen hier zugemacht habe, so eine Abwehrhaltung ausgestrahlt.
Das könnte sein.
Getraut hat.
Schade. Es war ein großes Vergnügen mit dir. Vielleicht könntest du hier so Leihspielerauftritte hinlegen, wenn es mal wieder darum geht, irgendjemandes Ablösung zu fordern. Ja. Könnten wir uns darauf einigen?
Vielleicht.
Da waren
ich mich dann ein.
Besonders gut. Okay, gut. Wie es hier weitergeht, ich habe keine Ahnung. Ich glaube, wir machen jetzt erstmal Pause, oder?
Was ja, Pause ist glaube ich, mal dringend nötig. So ja. Kurz bisschen bis zum
Start. Wir machen mal 2-3 Wochen Kadepp-Pause und melden uns spätestens eine Woche vor dem Saisonstart wieder. Das wären dann allerdings mehr als 2-3 Wochen.
Naja.
Ja, nee. Wir halten euch auf dem Laufenden. Bitte?
Pokalspiel. Ist ja auch noch davor und also eigentlich Anfang September, Ende August. Also so lange ist das gar nicht.
Okay. Siehst du, ich habe jetzt einen verpassten Anruf von unserem Chef auf dem Telefon vor 2 Minuten. Also ungefähr dem Moment, in dem wir über ihn gesprochen haben.
Okay. Geht's gut? Erlebt?
Das erlebt ist anscheinend, ja. Ja. Okay. Gut, dann geh du ihn mal begrüßen. Ich rufe ihn im selben Moment zurück. Da würde er sich freuen. Und wie ihr hört, Kadepp bald wieder, aber jetzt ist mal ein bisschen Sommerpause. Tschüss, Sebastian.
Gute Zeit.
Tschüss. Ciao.
Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.